Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Christopher Trimmel, hier die Ecke und er kommt rein und das Tor! Union erlitt's fest! André Illich, fünfte Spielminute. Gut, 2-0! Thiago Leite! Aber eben auch als Fußballer wichtig ist. Und auf! 2-1! Gut gelöst von Mio, wieder aus der Distanz! 2-2! Und wieder Stunde 0. 29. Minute. Effizient.
Oh, was ist denn da los?
Bist du wahnsinnig? Irre. Was war das denn für ein Tor?
Knallte den Ball in den Winkel. Aus 30 Metern.
Leo Querfeld, Fußballgott. Stehler. 3-3. Führig! 3-4! Was ein Zirkus hier! Trimmel. Oh, der kommt gut! Der kommt natürlich gut! 4-4! In Worten 4-4! Bundesliga-Rekord im ersten Durchgang. Noch nie 8 Tore. In den ersten 45 Minuten.
Was war denn bitte das? Union gegen den VfB 4-4. Man muss ganz ehrlich sein, damit war in der Form nicht zu rechnen. Aber dieses Spiel werden, glaube ich, viele, viele, sowohl die dabei waren, als auch die, die sich am Fernsehen angeschaut haben, nicht so schnell vergessen. Darüber müssen wir natürlich sprechen, aber nicht nur darüber, wie immer, sondern auch unseren NLZ-Part haben wir dabei, blicken auf die VfB-Frauen und natürlich voraus auf das nächste Bundesligaspiel des VfB dann gegen den ersten FC Heidenheim. Philipp Meisel hat kleines Osterpäuschen, schöne Grüße an der Stelle. Steffen Görsdorf war kurz nach dem Spiel ganz heiß und wollte auch in die Aufnahme, hat aber leider auch noch einen Termin reingekriegt und deswegen, und nicht nur deswegen, sondern weil es einfach auch endlich wieder Zeit wurde, haben wir Felix Mahler dabei. Felix, ich grüße dich.
Grüße, ich freue mich.
Ja, und es ist auch immer gut, wenn ich keine Monologe halten muss. Deswegen schön, dass du da bist. Die Fans haben dich natürlich auch lange vermisst und umso besser, dass du wieder am Start bist. Ich frage dich einfach mal direkt, wie hast du diesen Wahnsinn am Samstag miterlebt?
Auf dem Sofa, mal ganz entspannt. Kommt bei mir auch selten vor, aber tatsächlich einfach nur auf dem Sofa geschaut, das Spiel. Schöner 18:30 Anpfiff, was eigentlich dem Spiel ja fast schon zu viel war für die Ansetzung. Das ist eigentlich eher so ein 15:30 Anpfiff für mich, kein Topspiel. Und ich hatte eigentlich ein Spiel erwartet, wie es in der zweiten Hälfte war, dass du so ein 4-4 bekommst in der ersten, war halt komplett bekloppt. Ich war relativ, wie soll man es nennen, angepisst nach den ersten zwei Toren, weil ich dachte, cool, super, hockst dich hier hin und nach 10, 15 Minuten legst du 2-0 hinten bei Union. Viel Spaß damit. Dann segelt jeder Schuss rein, ob es vom VfB war, ob es von Union war und du kriegst eine absolut bekloppte erste Halbzeit. Kriegst selbst das 4-3 nicht über die Zeit, obwohl du selbst in der Nachspielzeit schießt, kriegst in der 51. das 4-4, also völlig bescheuert.
Ja, und ich kann dir und euch erzählen, als einer der im Nachhinein wirklich sehr Glücklichen, die vor Ort sein durften, mit unserem Steffen, es war unfassbar. Ja, es war genau wie du gesagt hast, eigentlich das Spiel ab der 46. war nicht nur so übrigens, wie es viele erwartet haben, du, ich, sondern auch wie ein Philipp Meisel, Grüße an der Stelle, der herausragend 0-0 getippt hat. Wenn das Spiel nur die zweite Hälfte gewesen wäre, dann hätte das auch gepasst. Aber was da natürlich im ersten Durchgang passiert ist, absolut Wahnsinn. Und ich musste mich tatsächlich erinnern, wir hatten ja zwei Tage vor diesem Wahnsinn an der Alten Försterei gab es ja ein mindestens genauso beklopptes Spiel in Old Trafford, Manchester United gegen Lyon in der Europa League. Ich habe euch dann einfach ein Screenshot von diesem Stenogramm in unsere WhatsApp-Gruppe rein und gedacht, was war hier los? Ne? 5 Tore in der Verlängerung, auch da irgendwie 2-0, 2-4, 5-4, Harry Maguire in 120 plus 1.
Fergie-Time mal wieder endlich.
Ja, also unglaublich. Und habe natürlich aber nicht mal im Ansatz damit gerechnet, dass am Samstag in Berlin was eigentlich noch krasseres passieren sollte, weil ich habe das da mal hochgerechnet, 5 Tore in 30 Minuten Verlängerung ist immer noch nicht so viel wie 8 Tore in 45 Minuten erste Hälfte. Nein, unglaubliche Fußballwoche und natürlich haben sich viele, die mit dem VfB es halten, auch unweigerlich erinnert gefühlt an das 4-4 in Dortmund damals. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähnliche Szenen haben sich auch vor meinem Auge abgespielt, als ich da im Stadion war. Also in Dortmund war es dann wirklich so, dass, ihr erinnert euch, Gentner, Last Minute, 4-4. Also ich habe wirklich bis zu diesem Zeitpunkt noch nie so viele Menschen auf dem Weg aus dem Stadion zu den Bussen, Zügen, sonst wohin gesehen, die einfach nur kopfschütteln, teilweise mit Händen vor dem Gesicht irgendwie zum Bus. Nach dem Motto, was haben wir hier eigentlich gerade erlebt? Genau so war das am Samstag zur Halbzeit, auf dem Weg zum Wurst- und Bierstand zur Toilette, da haben sich Menschen, die sind einfach alle ins Gespräch gekommen, haben sich gefragt, was ist denn hier jetzt gerade los? Haben sich gegenseitig irgendwie auch fast schon beglückwünscht, dass sie ein Ticket hatten für dieses Spiel. Das war absoluter Wahnsinn. Und dann, ja, muss man sagen, dass dann nach der Pause das Ganze ein bisschen ruhiger abläuft. Ich glaube, das ist dann auch in der Natur der Sache, weil beide Trainer natürlich ihren Spielern gesagt haben, und Steffen Baumgart hat das ja auch ganz gut erklärt, so nach dem Motto, das Spektakel war jetzt super, aber ehrlich gesagt, wäre mir jetzt ein bisschen weniger auch recht. Ja, es war irre. Felix, wir würden nachher natürlich auf die nüchternen Zahlen zu diesem Spiel schauen, die eigentlich auch fern jeglicher Vorstellungskraft liegen, wenn man sich dieses Ergebnis anschaut. Zuerst hören wir mal kurz den Trainer. Sebastian Hoeneß, so ordnet er den Wahnsinn von der alten Försterei ein.
Erstmal möchte ich Steffen, euch allen Unionern gratulieren zum Klassenerhalt. Stark, insbesondere natürlich dann jetzt die letzten 6 Spiele, das Ding jetzt so frühzeitig geknackt zu haben, Hut ab. Zum Spiel, wurde jetzt, glaube ich, schon mehrfach gesagt und erzählt. Kurioses Spiel, wir kommen rein, haben, glaube ich, dann nach 5 Minuten erstmal einen langen Einwurf, wo wir ins Duell kommen, dann gibt es eine Ecke. Aus der Ecke kommt das 1-0, dann haben wir die Chance von Medo, wo wir 1-gegen-1 aufs Tor laufen. 3 Minuten später steht es 0-2. Nach 15 Minuten legst du jetzt 0-2 zurück gegen eine Mannschaft, die bisher bewiesen hat, dass sie sehr wenig abgibt. Ich glaube, es bisher nur 3 Punkte nach einer Führung abgegeben hat. Das war dann auch im Hinspiel. So war das dann schon eine knifflige Aufgabe, die wir hier zu meistern hatten. Und das haben wir herausragend getan. Das war eine großartige Reaktion der Mannschaft. Wir machen das 1-2, wir machen das 2-2. Haben das Spiel aus meiner Sicht dann ja wirklich auf unsere Seite gezogen, hatten Kontrolle. Bis dann der Leo ein Tor geschossen hat, das ich jetzt, glaube ich, noch nicht so oft gesehen habe und wahrscheinlich er selber auch noch nicht so oft gemacht hat. Auf jeden Fall war die Wahrscheinlichkeit, dass der Ball reingeht, nicht allzu hoch, wie ich gehört habe. Dann haben wir den nächsten Nackenschlag, den wir da zu verarbeiten haben. Finde ich richtig gut gemeistert, gehen in Führung, um dann ja mit der letzten Aktion in der ersten Halbzeit dann doch noch den Ausgleich zu kassieren. Zweite Halbzeit ist ein bisschen schneller erzählt. Ich denke, wir machen auch dort aus meiner Sicht wirklich ein gutes Spiel, haben Kontrolle, haben die Situation, vor denen wir Respekt hatten, Kontersituation, haben wir durch viel, viel Spielkontrolle, auch dann gutes Gegenpressing, weitestgehend im Griff. Die 2 Situationen, wie wundert es in der zweiten Halbzeit, die noch gefährlich wurden, waren dann nach Standardsituation. Ansonsten waren wir viel in der Unioner Hälfte, haben nicht mehr die ganz klare Situation, einige brenzlige Situationen noch kreiert. Trotzdem möchte ich meiner Mannschaft heute keine Vorwürfe, ganz im Gegenteil, ich möchte ihnen Lob aussprechen. Wir spielen hier gegen eine Mannschaft, die den besten Lauf hat in der Bundesliga in den letzten 5 Spielen, die zu Hause spielt, spielen wir wirklich ein gutes Spiel. Und deswegen überwiegt das Positive, obwohl wir natürlich uns mehr erhofft haben, was das Ergebnis angeht. Dankeschön.
Soweit Sebastian Hoeneß. Felix, gehst du mit, dass Sebastian Hoeneß sagt, er ist zufrieden, vielleicht nicht so ganz mit dem Ergebnis, weil man natürlich 3 Punkte holen wollte, aber die Art und Weise, an der alten Försterei zurückzukommen, du hast es ja auch am Anfang erwähnt, 0-2 hinten, das schaffen nicht alle Teams dort dann nochmal was mitzunehmen.
Ja, also an sich ist gerade ein Punkt da ja auch in Ordnung, das ist dann, glaube ich, mit eines der formstärksten Teams aktuell. Philipp hat auf 0-0 getippt, ich hatte auch auf 1-1 getippt tatsächlich, auch wenn ich sehr oft sehr positiv bin, aber ich dachte, gut, das klingt für mich nach einem langweiligen 1-1, ist ein Unentschieden geworden, war nicht langweilig, aber immer ein Unentschieden, auch fürs Tippspiel an der Stelle, aber ja, es war eine gute Leistung. In den Daten wirst du auch extrem viel Dominanz sehen. Aber ja, ich war da so ein bisschen niedergeschmettert nach dem Spiel. Ich hebe erst seit Wochen, Monaten die Fahne hoch, von wegen, die schaffen es über Liga noch europäisch zu kommen. Die Fahne geht langsam ziemlich weit nach unten und du hättest halt 3 Punkte gebraucht, nicht nur den einen. Ich sagte, er ist okay, auch im Spielverlauf entsprechend, weil du nicht mehr die Chancen hattest, hat es am Ende ja über 70% Ballbesitz in Summe, aber hast halt nicht die Großchancen kreieren können in der zweiten Halbzeit, vor allem nicht, dass du wirklich auch den Sieg hättest verdient. Das 4-4 ist völlig in Ordnung, oder ein Unentschieden für die Partie ist völlig in Ordnung. Aber ich hätte halt gern noch ein bisschen mehr, wie soll ich es nennen, totaler Angriff gesehen, irgendwie diesen letzten Versuch gesehen, weil so ist halt ein Punkt zu wenig für die Liga. Jetzt brauchst du wahrscheinlich 4 Siege am Stück, sonst wird da gar keine Chance mehr aufgehen, sage ich mal. Deswegen war ich in der Hinsicht ein bisschen enttäuscht, aber andererseits war das ein gutes Spiel bei dem Gegner, der gerade einen kompletten Lauf hat. Wenn das jetzt irgendwo am, keine Ahnung, 17. Spieltag wäre, nehme ich das 4-4 mit. So jetzt halt in diesem Saisonendspurt war es halt leider zu wenig.
Ja, in der vergangenen Woche haben Steffen Philipp und ich darüber gesprochen, wie dieses Spiel auch ein Stück weit Blaupause sein kann fürs Pokalfinale, auch in vielerlei taktischer Hinsicht. Und ich finde, dieses Spiel hat alles gezeigt, was den VfB im Positiven und wie im Negativen erwarten kann am 24. Mai, wenn es dann wieder in die Hauptstadt geht. Positiv aus meiner Sicht sicher die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit, der Wille zurückzukommen. Ich finde auch sehr positiv, darf man auch nicht außer Acht lassen, der VfB schießt 4 Tore ohne Nick Woltemade auf dem Platz. Ja, Dennis Undorf und Chris Führig sind wieder zurück. Man hat, glaube ich, vor allem bei Chris Führig gesehen, wie befreiend der Moment für ihn war, als er das 4. Tor gemacht hat. Im 2. Durchgang war es wirklich so, ja, auch wenn wir uns wiederholen, wie man es erwarten konnte. Und ich meine auch, wie man das Pokalfinale erwarten kann. Ja. Und da wird dann für den VfB sozusagen die Aufgabe sein, weiterhin Ballbesitz zu haben, Kontrolle zu haben, keine Kontermöglichkeiten des Gegners zuzulassen, aber on top, im Unterschied zur alten Försterei, sich halt große Torchancen zu erspielen, weil das ist im 2. Durchgang einfach nicht passiert. Und was vielleicht so der besorgniserregendste Punkt ist, oder derjenige, der, wie ich finde, einfach schleunigst behoben werden muss, ist natürlich die Standardschwäche. Und wir erinnern uns, Felix, du und ich, wir haben auch unter anderem natürlich wie viele andere das Halbfinale Bielefeld-Leverkusen geschaut. Ich hatte am Samstag in der alten Försterei bei diesen 3 Standardtoren von Union jedes Mal im Kopf, wie die Arminia gegen Leverkusen das 2-1 vor der Pause erzielt hat. War übrigens genau, ja, sehr vergleichbar mit dem 4-4. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff, auch da jeder Standard seitlich aus dem Halbfeld, wird nicht verteidigt. Ehrlich gesagt, wenn man im Trainerteam des VfB ist, kann man, finde ich, aus dem Spiel wahnsinnig viel rausziehen, dass man der Mannschaft dann mitgeben kann vor dem nächsten Auftritt in Berlin.
Ja, also vor allem die Standardschwäche. Das ist halt, wie gesagt, deswegen war ich so angenervt nach dem 2-0. Es sind halt 2 lange Bälle, ob es ein Standard ist, ob es ein Freistoß ist, eine Flanke ist, sind vor allem die hohen Bälle. Das lesen wir auch jede Woche vor, dass die Kopfballduelle nicht wirklich für den VfB sprechen in Summe. Und das wirst du bei Bielefeld auch bekommen wahrscheinlich. Das bekommst du bei vielen Gegnern. Beim VfB auf der anderen Seite hast du auch gesagt, ist schon mal schön, dass sich so 2, vielleicht sogar 3 Leute so ein bisschen aus dem Formtief vielleicht geschossen haben. Gerade ein Undorf, schöner Abschluss. Mio nimmt sich das Ding mit Selbstbewusstsein, haut das Ding rein. Auch ein Führig fand ich jetzt die letzten Wochen nicht so stark. Natürlich noch besser als Mio und gerade Undorf. Deswegen, das war auch was ich mitgenommen habe. Individuelle Klasse ist ja da. Sie ist ja da, sonst fallen diese 3 Tore auf die Art und Weise nicht. Vor allem nicht das von Mio und vor allem nicht das von Undorf. Wenn du halt einfach im selben Zuge diese Qualität ausspielst und dir hinten nicht immer so läppisch die Dinger fängst, dann holst du wahrscheinlich auch was bei Union. Dass jetzt dieses Querfeldding so reinzickelt, okay, aber gerade die Entstehung auch von dem 4. Wie habe ich vorhin kurz gesagt, du führst nach 46 Minuten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit 4-3 und dann ist es halt trotzdem noch der Moment, dass du in der 51. mit dem Halbzeitpfiff des 4-4 kassierst, wieder durch einen Freistoß, wieder, ja, löst das sich wahrscheinlich relativ einfach, weil es gar nicht mehr der Gegenspieler war, aber das gerade sowas ist halt einfach zu verhindern. Und Bielefeld wird da ja mit ordentlich Elan reingehen in dieses Pokalfinale. Im besten Fall steigen sie direkt auf, so sieht's gerade aus zumindest tabellarisch. Ich glaube 4-5 Punkte Abstand auf Platz 3. Die schießen da gerade alles ab, also auch ligaübergreifend schießen sie alles ab, auch in ihrem regionalen Pokal, natürlich auch im DFB-Pokal gegen Leverkusen. Da ist eine Siegesserie von sehr vielen Spielen drin oder vor allem eine Serie ohne Niederlage in letzter Zeit. Und da direkt nach 3 Minuten die erste Ecke, die er direkt wieder fängst. Also da, ja, bitte Überstunden in Sachen Standardverteidigung.
Ja, unbedingt. das ist ja die Sache, dass eben, und deswegen seht es uns nach, wenn wir jetzt zwar auf Union blicken, aber natürlich schwebt das Pokalfinale über allen Dingen, dass da so ein bisschen weg ist. Das hat man auch bei den VfB-Fans gesehen, Stichwort Choreo, sensationell mal wieder.
Ja, ja.
Also es ist natürlich ganz normal, dass dass man das alles ein bisschen vor dem Hintergrund betrachtet. Und ich glaube einfach, dass man, wenn man sich bei der Arminia das Spiel anschaut, sehr, sehr viel draus ziehen kann. Beim VfB, wie gesagt, viele Lerneffekte. Ich glaube, der VfB selbst, du hast es gerade angesprochen, kriegt, glaube ich, von der Arminia gerade Anschauungsmaterial noch und nöcher, wie die gerade erfolgreich spielen. Jetzt Hansa Rostock weggefiedelt, auf dem besten Weg, den direkten Aufstieg zu schaffen, um die Relegation rumzukommen. Also die kommen mit, wenn das so weitergeht, allerhand Rückenwind. Und dann eben muss der VfB es genau hinbekommen, diesen Spagat hinzuschaffen zwischen, Philipp hat es gesagt, Spektakel und auch ein bisschen Stabilität oder viel mehr Stabilität. Denn im Kern, auch wenn es nicht mehr so schön anzuschauen war, muss das Spiel aus der zweiten Hälfte der Ansatz sein, plus eben Torchancen. Ja, weil im zweiten Durchgang hast du es dann auch nicht mehr geschafft, dass Union groß vors Tor gekommen ist. Es gab, glaube ich, einen Standard noch in der 90. Was auch sonst.
Ja. Das wäre klassisch gewesen.
Das wäre wieder typisch gewesen. Aber ansonsten hat der VfB das eben ganz gut geschafft. Und übrigens, wie ich finde, nochmal zurückblickend, ich finde, das hat er auch in der Phase gegen Werder Bremen nach der Pause gemacht, bis zur Gelb-Roten für Nick Woltemade. Das heißt, ich glaube, man hat schon erkannt, dass das der Ansatz ist, wie man in diesen Spielen, auch in denen, die jetzt in der Bundesliga folgen übrigens, zum Erfolg kommen kann. Nur ist es dann eben, man ist immer so ein bisschen ratlos, ne, weil man denkt, wieso geht es immer nur extrem in die eine Richtung und extrem in die andere Richtung? Und hier sind auf jeden Fall noch ein paar Wochen, um das alles einzuölen für den VfB. Felix, ich habe noch eine WhatsApp gekriegt von unserem Steffen, der ja leider nicht in der Aufnahme dabei sein kann. Ich kann auch noch ganz kurz erzählen, ja, ich habe ihm, als es 2-0 für Union stand, zugeflüstert, das war's. also auch ich hab nicht mehr damit gerechnet, dass der VfB in der Form zurückkommt, umso bemerkenswerter auch das aus der Perspektive, und deswegen kann ich das auch bei den Aussagen von Sebastian Hoeneß verstehen. Und Steffen hat mir noch eine Nachricht geschickt, als kleinen Impuls, und ich habe gesagt, das zitiere ich, weil viel besser kann man das, glaube ich, gar nicht formulieren. Er sagt, für den Offensivpart müsste man den Spielanalysten beider Teams eine Ehrenmedaille verleihen, da praktisch alle 8 Tore auf die jeweiligen Schwächen, Verwundbarkeiten der Teams einzahlten. Die Standardschwäche des VfB sah sich, wie von uns im Vorfeld besprochen, der Offensivpower der Unioner bei ruhenden Bällen gegenübergestellt, die nun endlich mal ihre Ernte einfuhren. Im Gegenzug der VfB, der seine Klasse im Kombinationsspiel und beim individuellen Abschluss aus zentraler Lage unter Beweis stellte, während Union aufgrund von Tempo und Zweikampfdefiziten nahe am Strafraum seine Schwächen brutal aufgezeigt bekam. Das in die Spielerköpfe reinzubekommen, ist sehr gutes Handwerk, und dass es die Spieler auch auf dem Platz umsetzen, nahezu eine Kunstform. Man sieht also auch, ein Steffen Görsdorf, der sich sonst mit trockenen Spielanalysen beschäftigt war, und das kann ich bestätigen, mindestens mal angetan, ob dessen, was sich da am Samstagabend im Stadion abgespielt hat. Und übrigens, durch den Punktgewinn Union sicher die Klasse gehalten. Glückwunsch an der Stelle. Ich glaube, Felix, auch so rein gefühlig, man hat ja als VfB-Fan mit Union so seine Themen. vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht, dass man jetzt vielleicht nicht mehr zwingend an das Relegationsspiel denken wird, sondern an diesen Kracher hier vom Samstag. So langsam wird die Begegnung ein Klassiker in der Bundesliga.
Sie wurde ja auch immer besser. Also der VfB hat lange Zeit gegen Union gar nichts geholt oder nur wenig. Auch in der Liga vor allem. Wie gesagt, Relegation hängt mir gar nicht so unbedingt nach. So meinem Statistikhirn, oder mein Statistikhirn nervt diese Saison immer noch, wo die gefühlt mit 24 Punkten Überperformance auf einmal Champions League gespielt haben und dann gemerkt haben, huch, das war ja wirklich überperformt. Aber ja, das war schon beeindruckend. Auch war noch lange drauf auf der Fernsehübertragung, weil ich noch die Stimmen hören wollte von Hoeneß und Co. Die haben da noch gefühlt eine Stunde nach Abpfiff das Ding gefeiert, das halbe Stadion war noch voll. Also die haben das schon zelebriert, und ich meine, das lief ja gar nicht so rosig, auch nicht nach dem Baumgart-Einstand auch nicht so rosig. Aber letzten Spiele, Bayern, Leverkusen, Frankfurt, wo die überall gepunktet haben, Wolfsburg, Freiburg auch noch gegen uns jetzt einen Punkt geholt. Also das ist schon eine richtig gute Serie. Es wird nicht mehr reichen für irgendwie mehr. Wenn das jetzt vielleicht irgendwann am 20. Spieltag wäre, würden sie vielleicht noch mal ein bisschen hoffen, weil es einfach gerade gut läuft. Aber so ist der Klassenerhalt, beim VfB ja auch. Und das haben sie echt schon ziemlich groß zelebriert.
Ja, ich glaube übrigens, Union, für mich ein heißer Tipp für alle Tippspieler in der nächsten Saison, weil oft ist es so, dass man sieht, wenn eine Mannschaft im Schlussspurt der Vorsaison so eine Serie hinlegt, ist das oft ein heißer Tipp für einen guten Start auch im Sommer, weil das oft dann mitgenommen wird. Aber zurück zum VfB. Felix, hast du den Eindruck, das ist ja das, was so ein bisschen über allem steht, dass der VfB diesen Spagat hinkriegt zwischen Fokus auf den Liga-Endspurt und das Pokalfinale, das da überall ansteht? Oder hast du das Gefühl, irgendwie ist der Fokus ein bisschen verrutscht, so rein vom Gefühl her?
Das ist echt schwierig, weil du halt so ein absolutes Auf und Ab präsentiert bekommen hast. Wenn die Phase generell ist nicht gut, diese Rückrunde ist überhaupt nicht gut. Oft, haben wir es ja auch besprochen, waren die Spiele an sich nicht verkehrt. Ich glaube, so wurde es auch bei Sky am Ende zusammengefasst, dass es per se, egal wie es ausgeht, keine schlechte Saison ist, sondern einfach schlechte Ergebnisse. Die Leistungen waren ja oft mehr wert, als sie Punkte bekommen haben. Aber halt gerade diese Phase, du hast dieses Leipzig-Spiel, was du gewinnst im Pokal, Riesen-Euphorie, dann fährst zu fairerweise echt schlechten Bochum und gewinnst es aber trotzdem halt Doppelschlag, direkt 0-4, alles schön. Und jetzt hast du halt Bremen, dieses Union-Spiel, gerade Bremen, dass du es noch verlierst mit der, ja, unberechtigten Unterzahl, aber war halt leider so. Und jetzt dieses 4-4 oder dieser eine Punkt bei Union, das ist alles zu hoch und runter. Also ich glaube schon, dass sie es hinbekommen, den Spagat, weil ich glaube, dass sie einen Trainer haben, der das moderieren kann, dass sie einen Kader haben, der clever genug ist. Aber ich würde mir schon noch ein paar Erfolgserlebnisse wünschen in Form von 3 Punkten in der Saison, damit ich da wirklich mit einem sicheren Gefühl ja nach Berlin fahre. Oder mir das Spiel anschaue, das Pokalfinale anschaue. Und das beginnt dann, wie wir später auch drüber sprechen werden, mit Heidenheim, weil gerade die sind halt welche, wenn du noch ein bisschen Anspruch anmelden willst, wie gesagt, ist es noch nicht 100% vorbei in der Liga, vermutlich weitgehend, wenn du jetzt wieder patzt bei St. Pauli, patzt in Leipzig, wie auch immer, aber gerade Heidenheim zu Hause ist halt ein Pflichtsieg. Das musst du halt gewinnen und da wirst du, glaube ich, die Seriosität oder eben Nicht-Seriosität sehen, diesen Spagat sehen oder ihn nicht sehen. Wie sie das angehen werden, ob sie das auch mit einer Energie wie in Bochum angehen und ob das dann vielleicht gerade so ein hingespieltes 1-0 wird oder ob sie halt wirklich da nochmal Bock haben und sagen, ey, wir wollen Liga auch noch was reißen. Ich glaube, der Freitagabend wird da schon ziemlich interessant.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mich auch schwer. Und ich glaube auch, dass wir da am Freitag noch ein bisschen schlauer sind, was die Frage betrifft, weil ich glaube, dass die 3 Spiele, die jetzt nach dem Pokal-Halbfinale stattgefunden haben, allesamt schwer einzuordnen sind aufgrund der Gegner. Du hast Bochum gehabt, die wirklich gerade, also schwer vorstellbar, wie sie überhaupt noch punkten sollen gerade. Das wirkt alles nicht gut. Da bist du drüber spaziert an der Kastropper Straße. Und dann hast du jetzt 2 sehr formstarke Mannschaften bekommen, die in den letzten Wochen einfach sehr viel gepunktet haben und mit Selbstbewusstsein gegen dich aufgetreten sind. Daraus hast du eine Niederlage und einen Punkt gezogen. Ich glaube, dass vor allem auch mit Blick auf das Gefühl, mit dem du dann in die nächsten Wochen gehst, einfach die Heimspiele vor allem wichtig sind. Wir haben den Negativrekord, 5 Spiele in Folge verloren. Du hast jetzt noch Heidenheim und Augsburg daheim. Ich glaube wirklich, diese Spiele sind viel wichtiger, als man sie sich vorstellen mag, so mit Blick auf die reinen Zahlen, weil es einfach auch darum geht, auch vor heimischem Publikum wieder mal was abzureißen, die Leute mitzunehmen. Ich finde, am Freitag bietet sich dafür die beste Gelegenheit. Aber darüber sprechen wir nachher. Zuerst blicken wir noch, wenn wir dich schon wieder da haben, ja, hierauf.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
So, Felix, der Wahnsinn von Köpenick. Ohne es vorwegzunehmen, habe nur gesehen, dass diese ominösen XG-Werte tatsächlich, fang mal an. Mir fällt einfach nichts mehr ein.
Die sind gering, ja. Also ich kann schon mal sagen, dass ich immer mitgetragen habe noch, auch die letzten Wochen. Das heißt, wir haben die Vergleiche der gesamten Saison. Ich habe es nicht 1-2 Spieltage ausgelassen. Das passt so weit dann aufgefüllt. Die Word-Datei, die große mittlerweile. XG, wie gesagt, zuerst Union, dann der VfB nach Reihenfolge vom Spiel. 1,33 bei den Berlinern und 1,47 beim VfB. Was halt beides nicht mal irgendwie im Ansatz an die Nähe von 4 Toren kommt. Schüsse aufs Tor 5-6, auch das, so ziemlich jeder Schuss war wirklich drin. Ballbesitz hatte ich vorhin angesprochen, 26-74%, das ist der höchste Wert des VfB in dieser Saison und gleichzeitig natürlich damit auch der niedrigste Wert aller VfB-Gegner. Pässe, genau das gleiche, 219 bei Berlin, niedrigster Wert der VfB-Gegner, 820 beim VfB, auch das ist der höchste Wert, über 800 kam es sonst nie. Passquote, auch die deutliche Unterschied, 20% dazwischen, 73% bei Union, Flop 5 der VfB-Gegner und 93% beim VfB, ist halt, ne, dieses viele Handballspielen hintenrum und dann mal gucken, ob eine Flanke reinkommt oder nicht. Trotzdem auch das die beste Passquote vom VfB in diesen 30 Bundesligaspieltagen. Laufdistanz wieder so ein bisschen so ein Thema. 123,1 Kilometer bei Union, der geteilt zweithöchste Wert unter allen VfB-Gegnern und halt 117,6 beim VfB. Das ist im VfB-Vergleich okay, aber halt auch nicht die Welt. Sprints 163 zu 200, auch das der niedrigste Wert unter den VfB-Gegnern und auch in den Flop 5 des VfB. Also auf beiden Seiten keine guten Werte, aber es gab halt nicht viel zu sprinten, gerade in Halbzeit 2 nicht unbedingt. Gewonnene Zweikämpfe 78 zu 71, auch das beides keine besonders hohen Werte. Ecken 3 zu 5, die meisten von Union auch erfolgreich verwertet. Begangene Fouls 8 zu 9 und dann kommen wir zu diesen Rekorden, die auch alle schon während der Übertragung kamen, zu den Stories hier, sage ich mal, 8 Tore im ersten Durchgang, Bundesliga-Rekord. Das Querfeldtor, 1,2% Torwahrscheinlichkeit, der unwahrscheinlichste Treffer, seit diese Daten erhoben werden, schreibt die Bundesliga.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Und das wurde natürlich auch sofort rausgesucht von Wolf Fuß und Co. Es gab noch einmal ein höheres Unschieden, 5:5, auch mit VfB-Beteiligung. Zwei Stück, genau. Eine mit VfB-Beteiligung, Frankfurt gegen Stuttgart, 5:5, 1974. Und ne, Union, Thema Lauf, seit 6 Bundesligaspielen ungeschlagen, solange wie aktuell kein anderes Team, das ist damit so gesehen das formstärkste Team der Liga aktuell. Jetzt vor 2 Jahren so eine Serie hingelegt, das müsste dann diese überragende Saison gewesen sein, wo mit der Champions-League-Qualifikation geendet wurde. Also man hat schon einen formstarken Gegner erwischt und du hattest mir einen Auftrag mitgegeben,
ja,
die X-Points-Tabelle. Da schauen wir immer bei Understat rein. Ich sag, der Rest ist immer offiziell Bundesliga, aber Understat listet es nach Expected Goals Against, also Gegentoren. Da steht der VfB oder würde stehen bei 46,97 Punkten, also 5,97 mehr, als sie gerade haben. Das heißt, der VfB unterperformt danach um 6 Punkte, ziemlich genau aufgerundet. Klar, das berechnet den ganzen Rest auch ein, also auch Dortmund und so weiter hätten andere Punktzahlen. Das geht alles dann nach X-Points, nicht nur der VfB. Und da wären sie auf Platz 5 mit diesen knapp 47 Punkten. Und auch das zieht sich durch die Saison. Also du warst meistens bei so 4, 5, 6 Punkten Unterschied und oftmals irgendwo auf Platz 5, 6 oder sogar mal Platz 4 in dieser Expected Points Tabelle. Also deutlich höher, als man es wäre. 6 Punkte ohne Performance fühlt sich auch richtig an. Ich glaube, da waren genug Spiele da, wo mal ein Punkt mehr drin war, vielleicht sogar mal 2 Punkte mehr drin waren. Thema Hoffenheim zum Beispiel auswärts. Aber 6 Punkte weniger ist halt in der engen Liga schon ein Thema.
Ja, vielen Dank. Auch, dass du das nochmal aufgegriffen hast, weil ich habe dich nach diesen sogenannten Expected Points deswegen gefragt, weil ich wirklich auch wissen wollte, deckt sich das statistisch, wo der VfB tabellarisch eigentlich sein müsste, mit meinem Gefühl, wo er eigentlich hingehört? Da bin ich ehrlich gesagt genau da dabei, dass ich sage, naja, wenn der VfB in der einen oder anderen Situation ein bisschen mehr Glück, ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen weniger Ungeduld, ein bisschen weniger Pech hätte, dann würde er wahrscheinlich voll in diesem Rennen dabei sein, um die Plätze 4, 5, 6 und nicht so ein Stück weit weg, wie er jetzt ist. Und ich glaube, im Gegensatz zur vergangenen Saison, als alles so wirklich wie am Schnürchen lief, hattest du in dieser Saison schon wirklich ein paar Spiele, wo ja einfach dieser kleine Tick gefehlt hat, um noch den einen Punkt oder 2 Punkte mehr mitzunehmen, ne? Also ich denke auch an so unglückliche Situationen wie das minimale Abseits beim 2-3 gegen Frankfurt. Ich denke an dieses 1-2 in der 90. vergangene Woche gegen Bremen noch. Das kann unentschieden ausgehen. Ich denke an Spiele wie gegen die Bayern, wo eigentlich sehr, sehr viel für ein Unentschieden gesprochen hätte, wenn du nicht irgendwie 2 halbe Eigentore schießt. Also all das kumuliert, finde ich, sorgt dann dafür, dass man wirklich sagen könnte, wenn der VfB immer das an Punkten bekäme, was er verdient hätte, dann wäre er bei so, wir haben, genau, also ich hätte es wirklich genau so in dem Punkt eingeschätzt, 46, 47 um den Dreh. Er hat halt aber nur 41, Felix. Und was macht man damit?
Ja, und Leverkusen auch so ein Spiel, dass du ja keiner Welt verlieren darfst. Ja. Ein Punkt ist eigentlich zu wenig. Also ich mache das immer ganz gerne nach vollen Saisons, durchzugehen von Spieltag 1 bis 34. Klar sind die Erinnerungen an Spieltag 1 wahrscheinlich ein bisschen verschwommener. Weil geht dann so durch, passt das Ergebnis oder würde ich dem VfB einen Punkt mehr geben oder zwei für das Spiel oder halt sogar mal welche abziehen. Hier und da gab es ja auch Punkte. Ich glaube, so das 1-1 gegen Hoffenheim zum Beispiel, last minute, Demirovic, Elfer verschossen, Nachschuss drin. Da hätte ich wahrscheinlich sogar hingeschrieben, minus einen Punkt, weil so hoch verdient war er, glaube ich, damals nicht. Und dann mal gucken, wo ich da nach der Saison ende, wahrscheinlich auch bei 6-7 Punkten plus. Und das sind halt die Spiele, die du letztes Jahr gezogen hast, die du nicht so häufig hattest, weil du halt eine historische Saison gespielt hast. Jetzt hast du halt so Spiele drin. Das ist ja normal, dass du so Spiele drin hast. Aber wir hatten es von Bielefeld ja auch gehabt und auch ein bisschen drüber schon geschrieben gehabt. Das ist halt das Ärgerliche. Du könntest halt einfach in dieser Saison, gerade mit diesem Schneckenrennen, wo ja keiner so richtig will, gefühlt, auch die Punktzahlen vergleichbar niedrig sind zur letzten Saison in diesen Tabellenregionen, hättest du so viel Stress vermeiden können, der jetzt halt jetzt schon da ist, weil wir sprechen jetzt schon über das Finale und jetzt schon darüber, kriegen sie die Schere hin. Wenn du einfach entspannt, von mir aus auch auf Platz 6, was ja dann die Conference League bedeutet, Pokal wäre ja Europa League, aber halt irgendwo europäisch, Platz 5, Platz 6 die Saison beendest in Leipzig dann in ein paar Wochen, könntest du so tiefenentspannt ins Finale gehen, so jetzt, keine Ahnung, endet es vielleicht auf Platz 8, Platz 9, außer es passieren auch so besondere Saisonendspurt, der immer noch drin ist. Dann gehst du halt ins Finale, weißt, ey, da ist ein Drittligist, den muss ich sowieso schon mal schlagen von der Favoritenrolle, plus Europa wäre nicht verkehrt für, auch wenn sie es finanziell nicht eingeplant haben, aber für Kaderplanung, für, keine Ahnung, auch für die Fans und sowas. Weil ich glaube, nach so einer Saison, auch einer spielerischen Saison, wir haben Champions-League-Spiele gesehen, die richtig stark waren. Der VfB wäre ein Team, der es verdient hätte, europäisch zu spielen, auch wenn sie es halt in der Liga dann nicht verdient hätten, weil sie es nicht erreichen, vermutlich. Aber du hättest halt so viel Stress vermeiden können. Ich bin positiv für Berlin, absolut. Es ist ein Drittligist, dem wahrscheinlich auch viele Stärken genommen sind. Es ist nicht auf der Alm, nicht irgendwo abends auf der Alm. Kein Auswärtsspielcharakter, neutraler Grund, all das. Aber das ärgert mich. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen negativer, vielleicht nach dem Unionsspiel als andere, weil es einfach so ein Highlight-Spiel war. Aber ich hätte es halt einfach gern gesehen, dass sie nochmal alles geben und irgendwie diese Punkte mitnehmen, um halt schon wenigstens auf Platz 6, wenigstens mit der Conference League in der Tasche und der Möglichkeit, das Upgrade quasi durchzuführen im Pokal, so wir spielen halt doch Europa League statt Conference League, noch einen Wettbewerb weiter hoch in das Finale zu gehen, und das wird vermutlich nicht so geschehen, aber warten wir es mal ab.
Ja, ich kann die Gedanken zu 100% nachvollziehen. Ich glaube wirklich, dass dieses Berlin-Spiel wirklich für diejenigen, die jetzt ich vor Ort waren, einfach so ein Stück weit aus dem Raster fällt, weil es einfach so besonders war. Im Kern aber, mit Blick auf den Kontext der vergangenen Wochen, bin ich voll bei dir, weil wenn du dann auch in die Spiele davor gehst, also wie gesagt, klammern wir mal Bochum aus, aber gerade Leverkusen, Bremen, Hoffenheim und wie ich finde übrigens auch noch diese, ich trauere wahnsinnig diesen beiden Heimspielen nach dem Champions League aus, nach Gladbach und Wolfsburg.
Ja, das war auch so dermaßen unnötig. Also Gladbach war ja wenigstens nicht gut, die Leistung. Wolfsburg war ja okay, das hättest du auch gewinnen können nach der Führung. Und wie viele Spiele, die sich auch durch rote Karten kaputt gemacht haben. Jetzt sprechen wir mal nicht von Karasor und von Woltemade, die wirklich unverdient waren. Wenigstens hast du in Wolfsburg noch einen Punkt geholt. Gegen Bremen wäre auch drin gewesen, kriegst halt noch ein Tor. Aber du hast so viele, ich glaube zwei, drei Spiele gehabt, so wie Stergio rote Karte, Alder Kiel in Frankfurt, Kiel zum Beispiel, wo auch wahrscheinlich mehr drin sein muss als ein Punkt, ist ja auch klar. Aber gerade in Frankfurt, wo du dann wieder jedes Mal eine Halbzeit in Unterzahl spielst, wo du selber dran schuld bist, auch da hast du Spiele weggeworfen. Da kommen ganz, ganz viele Sachen rein, die lange man drüber nachdenkt wahrscheinlich, aber es wäre halt absolut drin gewesen, wurde ja oft von der Saison der vergebenen Chancen gesprochen, und das wird es am Ende rein Bundesliga-technisch wahrscheinlich sein. Wenn du einen Pokal holst, dann ist da sehr viel ausgeglichen, ist klar, aber das ist schon ärgerlich.
Ja, und natürlich, also wir brauchen nicht drüber reden, dass man den Pokal holen will, dass man das Finale gewinnen will, aber es geht halt jetzt dann vor allem um diesen Aspekt Europapokal, der auch als Ziel vorgegeben wurde, dann irgendwann zu sagen, wäre schon schön, wenn man international dabei ist. Und wie du sagst, wenn man einfach ja, in der Bundesliga da stünde, wo man auf möglicherweise von den Zahlen her hingehört, dann hätte dieses Pokalspiel vielleicht nicht ganz diesen Sack Europapokal-Qualifikationen mit sich drin, sondern da ging es dann in Anführungsstrichen nur darum, das Ding zu gewinnen. Wobei ich glaube, je näher dann das Finale rückt, desto mehr wird es dann darum gehen, als dass man, Thomas Wagner sagt es in dem Glanzparade-Podcast, so schön den Briefkopf ändern kann. Ja. Übrigens auch sehr hörenswert, der Glanzparade-Podcast, gerade in der Anfangsphase ging es sehr viel um dieses 4-4 in Berlin. Auch Wolf Fuß, der auch da vor Ort gewesen ist, hat auch seine Eindrücke geschildert, die sich irgendwie mit allen decken, die da waren. Aber ich finde halt, dass genau jetzt, und dann ist, glaube ich, der Moment, Felix, um sozusagen den Fokus weg von der Vergangenheit in die Zukunft zu richten, genau jetzt hat der VfB ja noch lange genug Zeit, es ist noch ein Monat hin, ja, genau diesen Fokus wieder hinzubekommen. Ich würde da sogar so weit gehen, ich weiß, seht's mir bitte nach, Trainerteam und Co. Ich weiß, dass man als Involvierter nur das nächste Spiel immer im Fokus hat. Ich würde trotzdem da einen Schritt weitergehen. Ich würde fast sogar den letzten Spieltag in Leipzig da ein Stück weit rausnehmen, weil bei denen wird es um alles gehen. Das ist direkt eine Woche vor dem Finale. Da könnte ich mir sogar ein bisschen Rotation noch vorstellen. Weiß ich nicht, werden wir alles noch besprechen, wenn es soweit ist. Aber das, was jetzt kommt, Heidenheim, St. Pauli, Augsburg, das sind so die Spiele, wo du wirklich Schwung holen kannst und solltest. Einfach auch in den Heimspielen, um dann eben zu zeigen, wir sind da. Wir können übrigens noch sehr, sehr gut kicken und sind auch in der Lage, einen Gegner, der spielerisch nicht auf unserer Augenhöhe agiert, zu dominieren und das richtige Ergebnis zu holen. Ich glaube, das werden die Aufgaben sein der nächsten Wochen.
Ja, und vor allem die Heimspiele, hast du vorhin auch angesprochen. Das ist ja wirklich leider echt eine schlechte Serie gerade. Eigentlich ist ja das, was der VfB oft in der Hand hatte, waren die Heimspiele. Es waren öfter eher die Auswärtsspiele, die nicht so liefen. Und du hast halt noch zwei. Du hast genau zwei Stück. Es sind auch zwei, die jetzt nicht auf den beliebtesten Fußball-Fan-Anstoßzeiten sind, sag ich mal, Freitagabend und Augsburg Sonntagabend. Weiß gar nicht, ist Augsburg sogar 19:30 Anpfiff?
Ja, ja, es, ne? Ist Wahnsinn, ja.
Ganz, ganz eklig. Der ist interessant. Wie gesagt, wenn es noch um was gehen sollte, da hängt auch das Spiel in St. Pauli viel mit damit zusammen, die ersten Punkte gegen Leverkusen, was nicht einfach wird. Aber dann wäre es halt das letzte Spiel, bevor alle parallel spielen. Also du weißt schon, was geht, was vielleicht nicht mehr geht. Und dann spielst du gegen Augsburg am vorletzten Spieltag. Wird auch interessant. Aber gerade da musst du nochmal Schwung nehmen. Du wirst eh in jedem Spiel besungen und Choreo bei Union, die echt schön war, zum Pokalfinale hinein. Du wirst in der Heimspiel natürlich noch viel mehr gepusht als in den Auswärtsspielen. Allein anhand der Menge von Fans, die dich Richtung Pokalfinale pushen, die gerade nicht viel Positives gesehen haben zu Hause. Leipzig war dazwischen, aber es ist halt kein Ligaspiel gewesen. Da wäre es brutal wichtig. Wie gesagt, diese 6 Punkte musst du mitnehmen. Augsburg ist natürlich auch wieder eklig, aber Heidenheim und Augsburg zu Hause, wie gesagt, ohne abgehoben zu klingen, darfst du echt schlagen zu Hause und diesen Schwung mitnehmen, weil gerade die Auswärtsspiele halte ich für sehr schwierig. St. Pauli wird eklig auswärts. Leipzig, wie du es gesagt hast, könnte ein irrelevanter Spieltag werden, könnte so ein Spieltag à la, ich glaube 0-0 war es auf Schalke damals werden, kurz vor der Relegation, wo klar war, da geht gar nichts mehr, bei Schalke geht auch gar nichts mehr, ich glaube Hüb Stevens Abschied 0-0 und gute Nacht.
Ey, das war
eines der... hinfahren müssen.
Nee, aber ich erinnere mich daran, wie zwei Kumpels eine Karte hatten für dieses Spiel und dieses Spiel so irrelevant war, dass wir während der Partie Videoanrufe getätigt haben Also über alles geredet haben, aber nicht über dieses 0-0, das da passiert ist. Okay. Ja, aber du hast recht, das wird jetzt absolut wichtig sein. Nicht nur nach innen, was das Mannschaftsgefühl intern angeht, sondern auch nach außen, wie ich finde, auch gerade um Bielefeld und den anderen zu zeigen, hey, also was ihr gerade könnt, können wir übrigens auch, nehmt euch in Acht. Das ist, glaube ich, auch für das, was da zwischen den Ohren stattfindet, für beide Mannschaften ganz arg wichtig.
Ja, und sich auch so ein bisschen anmelden halt für nächste Saison. So, ey, wir haben uns jetzt nicht irgendwie nochmal abschießen lassen und die Saison auf Platz 12 beendet, sondern halt wirklich vielleicht knapp auf Platz 8 oder so. Für das Gefühl, vielleicht hilft gerade der Effekt, dass sich eigentlich alle abschreiben. Ich glaube, keiner rechnet mehr damit, dass der VfB irgendwo nach Europa kommt. Das ist gerade eher Bremen und sowas im Lauf, aber ja, gucken wir mal. Aber zu Leipzig dann, da könnte dann vielleicht dasselbe Effekt kommen wie bei Schalke. Ruf ich vielleicht per FaceTime an, weil für Leipzig habe ich Karten.
Herzlichen Glückwunsch.
Mal gucken, wie irrelevant der Spieltag wird. Wenigstens ein neues Stadion war ich auch noch nie. Ob ich danach nochmal dahin will, ist die andere Frage, aber zur Not rufe ich auch an, ja.
Das ist mal ein Wort und ich würde sagen, machen wir einen Deckel drauf an der Stelle auf diese Partie in Berlin, gehen kurz in die Pause und sind dann mit dem NLZ für euch zurück.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Der VfB 2 hat bereits zum zweiten Mal hintereinander unglücklich in den letzten Minuten 2 Punkte hergeschenkt, nachdem es in der Vorwoche in der Nachspielzeit das 2-2 bei der mittlerweile bereits abgestiegenen Spielvereinigung Unterhaching gab, gab es jetzt am vergangenen Wochenende für das Team von Markus Fiedler ein 1-1 gegen den SC Verl. Und auch da muss man sagen, ja, der Trainer hat es auch hinterher gesagt, haben wir 2 Punkte einfach unnötigerweise hergeschenkt. Langen zähes Ringen. Der VfB arbeitet sich dann im zweiten Durchgang wirklich so eine Dominanz, agiert dann in Überzahl, weil es eine Ampelkarte für den Gegner gibt, schießt in der 83. Minute das 1-0 nach einer Ecke, als Alexander Greuß das Ding wirklich unter die Latte wämst, anders kann man es nicht sagen. Und just als du dachtest, jawohl, das ist es, 3 Punkte, fällt dann nochmal in der 88. der Ausgleich zum 1-1. Das sind, dann muss man schon so sagen, in den vergangenen 2 Wochen 4 Punkte, die dir fehlen, gerade mit Blick auf den Abstiegskampf in der dritten Liga. Und der ist dramatisch. Es läuft alles auf ein Duell hin zwischen Waldhof Mannheim und dem VfB 2. Die sind weiterhin punktgleich. Der Waldhof hat auch ein Remis geholt am vergangenen Wochenende. Und in der dritten Liga sind es noch 4 Spieltage. Und jetzt, Felix, kommt's am Sonntag, 19:30 Uhr, zum direkten Aufeinandertreffen zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem VfB 2. Ich habe gelesen, Waldhof hat 10.000 Karten verschenkt für dieses Spiel. Die wollen die Bude voll machen. Das ist schon so ein Ding, ne? Wenige Spieltage vor Schluss, direktes Duell.
Ja, das ist schon, wenn es noch ein Team gibt, das noch mehr Führung aus der Hand gibt als der VfB 1, sage ich mal, ist der VfB 2 gefühlt. Also das ist, ich bin ja nicht tief drin in der dritten Liga, ne, da würde ich jetzt, wäre eine Falschaussage, aber wenn man so Live-Ticker verfolgst hier und dadurch hier da mal in den Stream reinschaust und dann, wie du es angesprochen hast, in Unterzahl lange, dann machst die Führung sogar im Heimspiel 7 Minuten vor offiziellem Ende, dann fängst du doch noch ein 1-1 gegen Werl oder das Unschieden bei Unterhaching in der letzten Minute noch, obwohl die ja jetzt mittlerweile offiziell damals noch nicht ganz abgestiegen sind. Das ist schon sehr, sehr ärgerlich. Waldhof auswärts, jetzt dann kommt Aachen nach Stuttgart, wird auch nicht einfach. Das Duell der Zweitvertretungen, das unbeliebte Duell noch in Dortmund und dann zu Hause gegen Rot-Weiß Essen, klingt jetzt auch auf dem Papier erstmal ein bisschen eklig, auch in Sachen Gästeanhang. Also ich hoffe, sie bleiben drin. Es wäre halt dermaßen wichtig, auch für die ganzen Jugendspieler oder für Neuzugänge vielleicht für den VfB 2, eben Drittliga-Fußball zu haben statt Viertliga-Fußball. Aber das wird schon ein knackiges Ziel.
Ja, das wird knackig. Und ich glaube, ich hoffe, dass diese 4 Punkte jetzt aus den vergangenen beiden Spielen wirklich nicht noch nachhängen, weil wenn man sich anschaut, was der Waldhof für ein Programm hat nach dem direkten Duell, die spielen tatsächlich gegen die Top 3. Also Waldhof spielt gegen Dresden, Bielefeld und Cottbus.
Die kommen zum Aufstieg nach Bielefeld letzten Spieltag.
Ja, das heißt, entweder sie spielen möglicherweise gegen Mannschaften, die irgendwie schon zur Aufstiegsfeier auf dem Malle waren, das wissen wir nicht, oder sie spielen gegen Mannschaften, die noch alles geben müssen, um da zu punkten. Das ist wirklich gefährlich und deswegen wäre es halt schön gewesen, wenn du so mit so einem kleinen Polster dann nach Mannheim gegangen wärst, aber der Fußball findet nicht im Konjunktiv statt, punktgleich, direktes Duell, wir werden das für euch begleiten. Am Sonntagabend könnt ihr natürlich bei uns dazu lesen, wie das gelaufen ist und dann auch, wie die Konstellation aussieht mit Blick auf die dann nach dem Spiel noch verbleibenden 3 Spieltage in der dritten Liga. Ligaphase ist kein Thema mehr bei der U19, da steht jetzt die Endrunde an im Kampf um die Meisterschaft und aufgrund der Setzliste und der guten Platzierung des VfB hatte sich ein Heimspiel verdient. Der Gegner steht jetzt auch fest, das ist der erste FC Köln. Am kommenden Samstag 15 Uhr im Robert-Schlien-Stadion. Ich glaube, wer am Samstag noch nicht so viel vorhat, könnte da vorbeischauen und das Team unterstützen. Die Profis spielen ja schon am Freitagabend gegen Heidenheim. 15 Uhr dann die U19 gegen den 1. FC Köln. Und wenn man vorher auch noch nichts vorhat, dann könnte man sich um 13 Uhr direkt die U17 anschauen. Die spielt nämlich gegen den FC Augsburg zum Abschluss der Ligaphase. Also 13 Uhr, 15 Uhr Heimspiele am Samstag für die U17 und die U19. Mit Blick auf die Frauen gab es das, glaube ich, erwartete Fußballfest im Duell VfB gegen VfB 2.
Ist auch herrlich.
Es ist Wahnsinn, oder? Also manche Dinge kannst du dir wirklich nicht ausdenken. Aber das, ich glaube, man hat das Beste draus gemacht. 6-0 hat, welche Überraschung, die erste Mannschaft gewonnen gegen die zweite.
Hätte man ihren Treffer ziehen lassen können, den VfB 2 da.
Ja, finde ich auch. Wobei, dann wären vielleicht sogar noch irgendwelche zwielichtigen Wettanbieter noch draufgesprungen und so, dann hätte man wahrscheinlich noch mehr draus gemacht, als es wäre. Aber ja, jedenfalls hat man das Ding über die Bühne bekommen. Ich glaube wirklich, das ist jetzt nicht, also man hat das Ganze als kleines Sommerfestchen dann auch hinterher veranstaltet mit gemeinsamem Gruppenfoto. Aber ich glaube dennoch, dass es vielleicht nicht das Allerangenehmste ist, dann so ein Spiel im Wettbewerb zu veranstalten. Damit aber die VfB-Frauen im Finale des WV-Pokals, haben also auch da die Chance, einen Pott in die Höhe zu heben. Werden wir für euch beobachten. Weiter geht's in der Regionalliga für das Team von Heiko Gerber am kommenden Sonntag, 14.30 Uhr, auswärts beim SV Hegnach. Und mit Blick auf die Tabelle kann man sagen, der größte oder einzige Konkurrent im Kampf um Platz 1, TSG Hoffenheim 2, hat vergangenen Wochenende kein Pokalspiel gehabt, sondern eben noch das fehlende Ligaspiel nachgeholt, souverän gewonnen. Das heißt, in der Tabelle ist jetzt wieder auch für unseren inneren Monk Felix alles hergestellt. Bleiben penetrant dran. 3 Punkte plus Torverhältnis, der Vorsprung für die VfB-Frauen. 4 Spieltage auch da noch. Das heißt, im schlimmsten Fall eine Pleite kann man sich erlauben, wenn die nicht mit 25 Toren Unterschied passiert. Und dann sollte das eigentlich klappen. Also halten wir für euch natürlich auch im Blick. Sonntag 14.30 Uhr, SV Hegnach gegen die VfB-Frauen. So, Felix, und jetzt haben wir den Blick voraus auf das Spiel, wo, ja, man ehrlich sagen muss, wir beide so im Vorgespräch gesagt haben, boah, zu Heidenheim, so viel gibt's eigentlich vielleicht gar nicht zu sagen, aber ich merke im Lauf unserer Aufnahme, gerade im Union-Part, dass diesem Spiel gegen den 1. FC Heidenheim am Freitag um 20.30 Uhr doch eine große, große Bedeutung zukommt.
Ja, die Wichtigkeit kann man nicht leugnen. Es hängt vielleicht weniger mit Heidenheim zusammen, als halt mit der Partie und zwei letztes Heimspiel und nur noch 4 Spiele. Das, ja, wie gesagt, Freitagabend, Hütte ist ausverkauft. Wenn du noch irgendwie ein bisschen dran kratzen möchtest oben, kann immer noch passieren. Siehe Mainz, die gerade so ein bisschen abfallen, dass hier und da vielleicht noch ein Team hinter dich rutscht. Müssen wir beobachten. Wirklich, also man hört es ja wirklich selten gerne, aber ich glaube, jetzt macht es so Sinn wie nie, Spiel zu Spiel denken. Gerade in der Saison, du hast jeden Spieltag irgendein Team, das da ein bisschen patzt und ein anderes nutzt die Chance aus. Du hast nicht die großen Abstände, immer noch nicht. Irgendwo auf Platz 5, Platz 6, diese interessanten europäischen Plätze noch. Ich glaube, Champions League, ja, wie gesagt, ist für den VfB eh kein Thema mehr, aber auch generell ist es, glaube ich, tabellarisch noch ein bisschen unterschiedlich dann, aber gerade Europa League und Conference League. Heidenheim kommt aus einem absoluten Nicht-Flow. Bayern verloren, Frankfurt verloren, Leverkusen verloren. Das ist natürlich auch so ein bisschen die hohe Klasse der Bundesliga, ist auch klar. Davor in Wolfsburg gewonnen, bei denen es auch nicht läuft. Kiel geschlagen, aber generell schwierige Saison. Ich glaube, die war erwartbar schwierig. In der Conference League war es ja echt ein schöner Lauf. Und dann auch nochmal gegen Chelsea gespielt und so Geschichten. Das war echt eine schöne Nummer, was er bei Heidenheim beobachten durfte in der Conference League. Aber gerade in der Liga ist schon sehr schwierig. Die müssen gucken, dass sie irgendwie auf ihrem Platz 16 bleiben, um die Chance zu bewahren, noch drin zu bleiben. Direkter Klassenerhalt kannst du eigentlich vergessen. Da geht es nur noch um Platz 16, 17, 18. Und wie gesagt, gerade lassen sich so ein bisschen abschießen, auch zu Hause 0-4 gegen die Bayern. Das ist ein Team, das musst du zu Hause schlagen.
Ja, ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Find den Abstiegskampf, ein bisschen, also ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass es so läuft. Ich hätte vor allem nicht damit gerechnet, dass St. Pauli sich so früh schon so absetzt. Und ich habe jetzt gerade die beiden vergangenen Heimspiele von St. Pauli gesehen. Da kommt übrigens auch noch richtig was auf den VfB zu. Die haben gegen Gladbach und Leverkusen völlig verdient jeweils ein 1-1 geholt, ja, und kurz vor Schluss ausgeglichen. Also, dass die sich da unten ein bisschen absetzen, hätte ich vor der Saison so nicht erwartet. Dass Heidenheim da unten landet damit schon.
Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich sie hingetippt hatte. Ich glaube, ich hatte mit Philipp damals sogar so ein bisschen Tabellenprognose gemacht. Wahrscheinlich darf ich die mir gar nicht mehr angucken, was ich da alles getippt habe, aber
das ist manchmal erschreckend übrigens.
Ich glaube, ich hatte Heidenheim sogar echt drin gehalten, weil ich dachte, komm, die sind eklig. Vielleicht bleiben sie auch drin, ne? Relegationsweg ist ja noch da, aber gerade bei Pauli habe ich auch sehr gehofft. Ich hatte auf Leverkusen getippt, aber hatte auf irgendwas gehofft, haben sie auch bekommen, das 1-1 gegen Leverkusen, was ja auch durchaus verdient war, was man so liest. Da müssen wir auch so ein bisschen hoffen vielleicht, weil das ist das zweitnächste Spiel, St. Pauli, dass die vielleicht, ich glaube zwar nicht ganz, weil es bei denen auch gerade ganz gut läuft, aber dass die vielleicht sogar in Bremen was holen, dass die gegen VfB quasi schon durch sind. Weißt du, dieser Effekt von, wir müssen um jeden Punkt kämpfen, damit wir wirklich sicher direkt die Klasse halten, dass das vielleicht schon ein bisschen verpufft ist in diesem Heimspiel gegen uns. Aber ja, das ist ein harter Brocken, die holen gerade auch überall Punkte, so ein bisschen Union-like, deswegen, das wird, gerade vor dem Spiel habe ich echt Respekt bei St. Pauli.
Ja, ich finde es tatsächlich für die Liga ein bisschen schade in dieser Saison, dass es keinen so dramatischen Fall im Abstiegskampf gibt. Weißt du, ich meine, also es gab in den letzten Jahren ja immer Gut, der VfB war oft genug involviert, aber es gab natürlich auch früher diese Schalkes, Herthas, jetzt vielleicht Hoffenheim wäre vielleicht so eine Mannschaft gewesen, die man...
Oh, da habe ich so drauf gepocht, aber die sind 8 Punkte vor Heidenheim,
ja, das
passiert halt leider nicht mehr.
Und es reicht ehrlich gesagt verhältnismäßig wenig, um da mit 30 Punkten schon irgendwie mehr oder minder sicher zu sein und dass du 3 Mannschaften halt unten hast, die man da unten erwarten konnte und es jetzt dann halt vermutlich nur noch darum geht, welche Mannschaft schafft es in die Relegation. Von diesen 3 Heidenheim, Bochum, Kiel und welche muss halt direkt runter. Ja, irgendwie war der, also Abstiegskampf war mal geiler, aber nicht, dass ich damit sagen will, dass ich da gerne einen VfB zurückhaben würde. Ganz im Gegenteil. Ich bin froh, dass man da weg ist.
Ja, das hatten wir ja vorhin auch, als wir ein bisschen gesprochen haben, um Europa und so, um das vielleicht nochmal einzuholen. Die Saison an sich, wenn du auf Platz 8, 9 endest, eine langweilige Saison plus Pokalfinale auf dem Papier, hätten wir mit Kusshand genommen die letzten Jahre, aber halt mit den Verhältnissen Vizemeister, du weißt, was der Kader kann, was der Kader gezeigt hat. Da war es dann, wie ich es vorhin formuliert habe, ärgerlich, dass du nicht schon europäisch qualifiziert bist. Also nicht im Sinne von, das muss jetzt immer der Anspruch sein, aber halt im Sinne von, was drin gewesen wäre.
Ja. Heidenheim, ihres Zeichens, sind voll dabei. Ich glaube, auch wenn ich die Aussagen von Frank Schmidt immer nach den Spielen höre, die wissen ganz genau, die wähnen sich genau da, wo sie sein wollen, gerade in der Pole Position um die Relegation. Deswegen, ja, so ein 0-4 gegen die Bayern tut schon weh, aber sie wischen das auch schnell weg. Ich habe auch den Eindruck wirklich, dass es dann auch sofort am nächsten Tag schon vergessen. Nächste Aufgabe, zack, nach Stuttgart. Und da muss man sagen, Felix, Heidenheim weiß, wie man den VfB ärgern kann. Und nicht nur in Heidenheim, sondern auch in Stuttgart hat das schon in der zweiten Liga funktioniert. Ich erinnere an dieses 3:3, als es im Kleindienst da noch getroffen hat. Die kommen natürlich auch mit einem gewissen, mit einer gewissen Geilheit nach Stuttgart, weil sie wissen, das ist halt einfach auch für sie ein besonderes Spiel. Und da werden sie sich einiges ausrechnen.
Ja, diese Außenseiterrolle. Ich glaube, da haben die Bock drauf. Ich glaube, darin leben die, darin schwimmen die. Das macht denen Spaß. Beim VfB, also Heidenheim echt, deswegen fand ich das 3-1, was sie geholt haben in der Hinrunde in Heidenheim, so besonders, auch wenn es auf dem Papier vielleicht nicht besonders war, aber halt so gut, dass sie es geholt haben, weil gegen Heidenheim siehst du oft, ist oft eklig.
Felix, das war übrigens eines der Spiele, wo man ein bisschen an die Vorsaison sich erinnern durfte, weil das war, finde ich, das Paradebeispiel, wo der VfB immer zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht hat. Mit der ersten Hälfte 1-0, mit der ersten Chance Mittelstädt, dann kriegst du das 1-1, machst selbst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Mio das 2-1 und musste ich dann im zweiten Durchgang einige Angriffe der Heidenheimer wehren und just bevor es in die ganz, ganz schlimme Crunch-Time kommt, in die Nachspielzeit, machst du per Elfmeter das 3-1. Ja. Also das war für mich so, das war noch im kalten Winter, das war für mich eigentlich das Paradebeispiel, wie man als Mannschaft, als favorisierte Mannschaft so ein Spiel gewinnt. Das da hat auch viel mit Timing zu tun.
Ja, und so ein Spiel brauchst du halt zum Beispiel bei St. Pauli, auch wenn ich jetzt ein paar Mal zu oft über das Spiel spreche, ist erst in 2 Wochen. Aber ja, wie gesagt, Frankfurt, München 7 Hütten kassiert, aber auch gegen Leverkusen. Das war ja mehr als unglücklich. Die hatten eigentlich ein 0-0 geholt und dann last minute noch der Leverkusener Treffer. Gewinnen die Woche davor in Wolfsburg, schlagen Kiel zu Hause, holen Punkt in Hoffenheim. Die sammeln schon leise ihre Pünktchen, auch einen Punkt in Leipzig. Weiß ich, wie verdient oder unverdient der war, ist auch egal. Die haben einen Punkt geholt. Die sammeln schon hier und da so mäuschenartig ihre Punkte, gerade eben auch die direkten Duelle sind sie durchaus da im Abstiegskampf dann. Deswegen glaube ich auch gerade, dass sie diesen 16. vielleicht halten. Ich glaube, Bochum ist noch eine Gefahr. Kiel sehe ich ehrlicherweise nicht mehr unbedingt, aber ich glaube, Bochum könnte noch eklig werden. Samse auch übrigens die Woche drauf, Heidenheim gegen Bochum nach dem Spiel gegen uns, 2. Mai. Freitagabend nochmal, 2 Freitagabendspiele am Stück. Also vielleicht liegt da eher der Fokus drauf als auf unserem Spiel. Aber die werden schon hinfahren, eklig sein und vielleicht hättest du da gerne so einen Spielverlauf wie in Bochum, dass du halt schnell führst und dann schnell so ein bisschen zeigst, gut, unser Heimspiel, unser Spiel, spielen wir jetzt runter das Thema. Ich glaube, wenn das Ding lange auf dem 0-0 ist, dann wird das, glaube ich, echt ein ekliger Abend.
Und das recht, wenn du hinten liegst. Also du willst gegen diese Mannschaft, du willst gegen diese Mannschaft zu Hause nicht hinten liegen. Weil dann heißt wieder Steine klopfen und dem Ganzen hinterherlaufen.
Handball spielen,
Ja, das möchtest du nicht. Dazu kommt, Felix, dass die Heidenheimer natürlich auch dafür bekannt sind, eine gewisse Härte reinzubringen. Also ich finde, sie schaffen das immer noch im Rahmen ihrer Möglichkeiten, eine Mischung hinzukriegen aus dem zu holen, was offensiv geht, aber halt auch hinten so gut es geht, eklig zu sein. Ich glaube wirklich, dieses Bayern-Spiel war dann Betriebsunfall. Man muss da, glaube ich, eher dieses Heimspiel gegen Leverkusen rannehmen, wo sie lange, lange das 0-0 halten, sogar die bessere Mannschaft waren, die größeren Chancen hatten. Da gab es mal irgendwie Doppel-Alu und dann kriegen sie halt, wie es halt Leverkusen manchmal gerne macht, irgendwie 90 plus durch irgendeinen Sonntagsschuss das 0-1. Aber das ist, glaube ich, ein Spiel gewesen, was voll nach dem Gusto von Frank Schmidt war.
Ja, oder auch der Punkt in Leipzig, dass du da schön 2-2 mitnimmst. Ich glaube, die haben das sogar auch geführt. Also, ja, das wirkt auf dem Papier. Ich bin auch positiv für das Spiel oder auf das Spiel blickend, aber ja, wird eklig.
Dann schauen wir mal, wie positiv die Zahlen sind, die du uns mitgebracht hast. Jingle bitte.
Der Mein VfB Gegner-Check. Unser Blick in die Datenbank.
Felix, VfB gegen Heidenheim. Was sagen die Zahlen?
Ja, viel Positives von VfB. In bekannten Bereichen dann wieder nicht unbedingt. Wie gesagt, immer die Bundesliga-Daten hier verglichen. Zuerst der VfB Heidenheim. Als zweites nach der Partie Platz 5 bei den Toren. 56 beim VfB gegen Platz 15. 32 nur bei Heidenheim. Torschüsse ähnliches Bild. Platz 6 gegen Platz 14. Gegentore Platz 13 halt beim VfB, 50 Stück, das beschreibt die Saison perfekt. Du machst 56 Hütten, kassierst aber halt auch 50. Gegen Platz 16, 60 Hütten kassiert die Heidenheimer. Also ja, Anfälligkeit ist da bei beiden Teams. Ballbesitz Platz 4, 55% beim VfB, gegen Platz 15, 44% bei Heidenheim. Wir hatten es angesprochen, das dürfte ähnliches Bild abgeben über die meiste Zeit wie jetzt bei Union zum Beispiel. Passquote auch, Platz 4, knapp 86% gegen Platz 15, nur knapp 80% im Schnitt bei Heidenheim. Also da ist einfach Qualitätsunterschied da. Gewonnene Zweikämpfe, der VfB ein bisschen abgerutscht, war eine lange auf Platz 1, jetzt auf Platz 3 gerade, gegen Platz 9, ist auch noch okay. Gewonnene Kopfballduelle, wie immer, VfB auf Platz 17, vorletzter gegen Platz 10. Das, wie gesagt, die Gesamtwerte, keine Quoten, sondern die gesamtgewonnenen Kopfballduelle. Laufdistanz, das ist halt ein Thema beim VfB weiterhin, Platz 16, Relegationsplatz in der Laufdistanz insgesamt gegen Platz 6, da ist Heidenheim europäisch unterwegs. Sprintsgesamt ist bei beiden echt nicht so gut. Also hat bei Heidenheim mehr erwartet. Platz 13 gegen Platz 15. Intensive Läufe genau das gleiche. Platz 16, die Relegation beim VfB gegen Platz 11 bei Heidenheim. Nur Mittelfeld. Faust am Gegner. Platz 10 gegen Platz 6. Aber witzigerweise, ne, Thema Karten, vielleicht Thema, ja, clevere Faust. Platz 4 beim VfB. Wir hatten halt auch ständig rote Karten, die, glaube ich, dann doppelt zählen in der Wertung im Vergleich zu gelben Karten.
Das heißt Platz 11. Das heißt, Platz 4 ist in dem Fall schlecht, ne?
Genau. Also ja, okay. Die Menge quasi Platz 4 gegen Platz 11, das heißt, der dreht sich so ein bisschen. Der VfB begeht eigentlich weniger Fouls am Gegner offiziell, aber kassiert mehr Karten. Tabelle, ja, die ist nicht mehr so schön mittlerweile. Platz 11 gegen Platz 16, da klingt erstmal nichts nach Europa. Auch Liga ist halt trotzdem eng. 41 Punkte gegen nur 22 Punkte bei Heidenheim. Heimtabelle Platz 10 ist auch nicht das, was sich der VfB vorstellt, gegen Auswärtstabelle Platz 16. Und natürlich auch Rückrundentabelle ist das gefühlte Abstiegskampfduell. Platz 14 gegen Platz 18, also Heidenheim ist eigentlich die schlechteste Mannschaft der Rückrunde. Viele Spiele zu vergleichen gibt es tatsächlich nicht. Es gibt genau 3 Heimspiele gegen Heidenheim bisher. Ein Sieg, ein Remis, eine Niederlage, alles ausgeglichen. Gehen wir quasi von neu an am Freitagabend. Ex-Spieler haben wir 2 Stück. Kevin Müller war beim VfB 2, jetzt im Tor bei Heidenheim. Und Franz Kretzig war beim VfB ja auch erlebt gehabt. Hatte eigentlich eine gute Vorbereitung gespielt, würde ich meinen. Trägt die Vorlage im Supercup sehr schnell nach Einwechslung auf Undav, war ja auch offiziell im Champions-League-Kader drin, auch wenn er nie gespielt hat. Dann aber halt wirklich nur ein Einsatz in der Bundesliga. Erster Spieltag in Freiburg, danach gab es keinen Einsatz mehr, außer ich habe mich verschaut.
Es gab er war in der Startelf im Pokal gegen Lautern. Das ging aber gar nicht gut. Da ist er dann sehr, sehr früh, ich meine sogar schon zur Pause, ausgewechselt worden. Also er hat dann sozusagen in der Rotationsphase zu Hause gegen Lautern nochmal die Chance von Anfang an bekommen. Aber während das so ein bisschen vielleicht der Start für Nick Woltemade war, der da in der Anfangsphase getroffen hat, hat Franz Kretzig die Chance nicht genutzt. Und so danach ging eigentlich auch die Diskussion los, bricht man das Ding möglicherweise vorzeitig ab, und so kam es ja dann auch im Winter.
Ja, genau, im Pokal, glaube auch in Münster hat er, glaube ich, auch gespielt. Ich glaube, da hat er 2 Spiele dann bekommen in Summe. In der Liga kein einziges mehr nach Freiburg. Wie gesagt, Leihabbruch nach Heidenheim dann, auch wieder per Leihe von den Bayern, sofort reingestartet mit dem Tor. Im ersten Spiel, glaube ich, es waren 2-0 Heimsieg gegen Union Berlin. Seitdem auch wirklich 13 der 15 Spiele auf mindestens so knapp, ja, 68, rund mal auf 70 Minuten aufbekommen. Also sehr viel Startelf und auch sehr, ja, spät erst runtergenommen oftmals. 2 weitere Vorlagen gegeben und macht so ein bisschen den Wingback, so ein bisschen linkes Mittelfeld, also nicht so dieser offizielle Linksverteidiger in der Viererkette, oft mit Dreierkette, und die dann eher auf so eine Fünferkette geht, also so ein Mix aus Mittelfeld, links Mittelfeld und linker Wingback. Spielt er gerade bei Heidenheim. Ich glaube, letzte Vorlage ist auch ein bisschen her, aber an sich Stammspieler, also wenn sie es die Liga halten, dann mit ihm und durch ihm. 1-2 Stories haben wir noch vor dem Heidenheimer Spiel. Thema Führungen müssen wir leider nochmal ansprechen.
Ach ja,
Da war 23 mögliche Punkte liegen gelassen nach Führung. Von allen Teams logischerweise am häufigsten der Führung verspielt. Auch sehr interessant. Thema vielleicht, ne, so ein bisschen der Dip nach einer überragenden Saison, war beim VfB eine überragende mit Platz 2, bei Heidenheim mit der Conference League auch eine überragende. Die beiden Teams sind die beiden, die sich im Vergleich zur Vorsaison am meisten verschlechtert haben. Der VfB von Platz 2 auf 11, Heidenheim von 8 auf 16. 3 Spiele in Folge torlos, die Heidenheimer geblieben aktuell. Also das ist ja ein schwacher Sturm. Sagt 50 Gegentore beim VfB, auch nur 5-0, ist auch ein schlechter Wert, sogar weniger als Heidenheim, die haben zumindest 6-0 gespielt. Auch das haben wir angesprochen, 5 Bundesliga-Heimspiele, alle verloren, die letzten 5. Nie zuvor gab es das in der Bundesliga-Historie vom VfB. Sagt, letzter Heimsieg war gegen Freiburg, das war in dieser Phase, wo sie alles gewonnen haben zum Jahresstart, irgendwann Ende Januar. Und auch selbst die Bundesliga listet das nochmal, dass sich Stuttgart wohl nur via DFB-Pokalsieg für den Europacup qualifizieren kann, denn, auch das listen sie, letzte Story zum Spiel, in der Bundesliga-Historie hat es ein Tabellenelfter des 30. Spieltages bis zum Ende nie mehr in die Top 6 geschafft und das brauchst du jetzt ja. Das heißt, der VfB müsste Historisches leisten oder halt wirklich den Weg über Bielefeld oder den Pokal nehmen.
Danke dir, ja, spannend. Ich finde, irgendwie, wenn man sich die Tabelle so anschaut, und noch gerade, du hast es, glaube ich, vorhin mal als Schneckenrennen bezeichnet, hat man schon irgendwie das Gefühl, ne, wenn du da mal 3-4 Siege in Folge holst, wer weiß. Also, ärgert mich übrigens ein bisschen, dass Borussia Dortmund da jetzt wieder voll dabei ist. Aber das
ja, dass Bande. Die das jetzt vor einem sind, das ist schon ein bisschen...
Ja, ja, und dass die natürlich möglicherweise, gerade wenn man sich Mainz anschaut, da durchaus noch reinstechen können nach oben. Champions League glaube ich nicht, aber zumindest mal in den Europapokal.
Das reicht ja immer noch nicht für Dortmund. Also ob die jetzt Conference League, Europa League spielen, ist immer noch nicht deren Anspruch, aber natürlich ein bisschen ärgerlich, dass selbst solche Mannschaften gerade so ein bisschen vorbeiziehen. Aber vielleicht mal gucken, wenn du Siege holst. Mainz haben wir angesprochen, die letzten Spiele nur gepunktet haben. Die hatte ich in meinem Tabellenrechner irgendwann mal trotzdem in der Champions League. Dann holen sie nur einen Punkt gegen Kiel, nur einen Punkt gegen Wolfsburg und zack, rutschen sie da oben wieder raus. Es kann schnell gehen, aber muss halt von Spiel zu Spiel gucken.
Ja, zumal ich meine, dass Leipzig und Frankfurt direkt gegeneinander spielen am kommenden Wochenende. Das heißt 3-4.
Ja, ich glaube auch, ja.
Also das Ganze kann sich nochmal schön hochkochen. Und ich meine, der VfB kann eigentlich nichts tun, außer am Freitag da schon mal kurz anzumelden, hi, wir haben übrigens schon mal gewonnen und 3 Punkte geholt. Jetzt lehnen wir uns mal zurück und gucken, was ihr macht und dann fangen wir an zu rechnen. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe, die du dann eben hast am Freitag.
Mainz spielt in München, Augsburg und Leverkusen, das sind schon ein paar Spiele dabei, die schwierig sind.
Dortmund meine ich in Hoffenheim, also das könnte so ein bisschen ihr Spieltag werden, wobei, was weiß man da schon. reden wir nicht über Dortmund, die Heidenheimer. Schlechter Sturm ist so ein bisschen das Stichwort gewesen, das du vorher kurz angebracht hast. Und da ist ein Spieler, den ich mir aufgeschrieben habe, als sogenannter Player-to-Watch-Spieler, auf den es ein Augenmerk zu richten gilt. Einerseits, weil er Stürmer ist, andererseits, weil ich total auf georgische Namen stehe und die so gerne ausspreche. Budu Tsivtsivadze, das ist ein Gedicht. Finde ich fast ein bisschen schade, dass Kvicha Kvaratskhelia damals beim Champions-League-Spiel noch nicht gemeldet war für Paris, sonst hätte ich den wahrscheinlich zwingend auch genannt, einfach nur um den Namen auszusprechen. Tsivtsivadze, zu der Geschichte zurück. Du hast gesagt, Torflaute bei Heidenheim. Ich glaube, eine Glocke hat er gemacht, wenn ich richtig bin. In Freiburg hat er getroffen. Da hat er sogar, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Tor geschossen. Das ist ein Spieler, der, wie ich finde, mit seinem Transfer halt gleich zwei Mannschaften nicht so wirklich weitergeholfen hat. Zum einen dem KSC, den er im Winter verlassen hat. Und wenn man ehrlich ist, war der KSC auch durch seine Tore voll auf dem Weg, zumindest da in diesem Aufstiegsrennen irgendwie mitzumischen. Ja. Wer sich übrigens jetzt nicht mehr, genau. Aber wer sich zum Beispiel das anschaut, gerade dieser Kampf um Platz 3 in der zweiten Liga. Also da wäre mit Tsivtsivadze wäre der KSC da voll dabei. Ob sie jetzt Dritter werden, weiß ich nicht, weiß keiner. Aber der KSC wurde, also ehrlich gesagt, wurde damit dem KSC für diese Saison der Stecker gezogen. So, die sind einfach nur froh, wenn die Saison zu Ende ist. Auf der anderen Seite hat man gedacht, naja, der erste FC Heidenheim, übrigens ein interessanter Move, ne, mitten in der Winterpause, sich so einen Spieler zu holen, hat man gemeint, dass da ein bisschen mehr bei rumkommt und er der Mannschaft dann noch ein bisschen mehr Tore schießt, gerade vielleicht auch mit diesem Hintergrund, ne, in der zweiten Liga Netzter, dann kann er uns möglicherweise im Abstiegskampf gerade in diesen direkten Duellen helfen. Aber Budo Tsivtsivadze reiht sich da ein in eine Liste von Spielern, die schon öfter mal gezeigt haben, dass zweite Liga manchmal alles geht und erste dann doch noch was anderes ist. Ich erinnere beispielsweise beim VfB an Simon Terodde, so ein Paradebeispiel. Oder man hatte mal Luca Pfeiffer, der dann auch teilweise bei Darmstadt alles kurz und klein geschlagen hat. Aber in der Bundesliga manchmal funktioniert es nicht. Bei ihm funktioniert es noch nicht. Ich sage aber bewusst noch, das ist einer, dem ich durchaus zutraue, dass er dann spätestens im nächsten Jahr, wenn die Heidenheimer drinbleiben sollten, da sein Revier markiert. Am Freitag sollte das bitte nicht passieren. Am Freitag sollte der VfB bitte danach schauen, ihn gut zuzustellen, gut zu verteidigen. Es sollte eigentlich im Rahmen des Möglichen sein. Denn ja, wie gesagt, diese eine Bude, die er gemacht hat, war übrigens, ich habe nachgeschaut, in Hoffenheim. Das Tor, das er da geschossen hat, da ist es auch unentschieden ausgegangen. Das ist so ein typischer Spieler im Zwischenbereich zwischen zweiter Liga und erster Liga. Und ja, wenn du gegen eine Mannschaft wie Heidenheim gewinnen willst, darf er ehrlich gesagt keinen Stich gegen deine Defensive machen.
Dass er so ein bisschen schwebt und falls er absteigen, schießt er sein nächstes Jahr wieder hoch. So genau. Ein bisschen.
Ja.
Hat sogar noch ein zweites Mal getroffen gegen Kiel, Spieltag später, aber zwei Tore waren es dann bisher auch. Als gefehlt, ein bisschen mit Außenbandproblemen, weiß gar nicht, ob der am Freitag am Start ist, aber wenn, ja, muss man drauf achten. Und ich mag das auch diese Ära von Kobiaschwili und sowas, da waren schon ein paar coole Jungs dabei.
Skitischwili und natürlich der größte Georgier, Tobiaschwili, ja, damals beim SC Freiburg, war toll, ja. Ein Fest für Panini-Sticker-Menschen.
Mhm. Du warst ganz vorne, ich gehe nach ganz hinten. Kevin Müller, auch da so ein bisschen Ex-Spieler-Effekt oder halt der Effekt, ich will es nicht beschwören, aber dass hier und da gerne mal Keeper gegen VfB Leistungen bringen, die sie sonst nicht so regelmäßig bringen. Ex-VfB 2, wie gesagt. Und tatsächlich der Keeper, klar, bekommt auch viel aufs Tor, aber trotzdem, glaube ich, eine schöne Statistik. Platz 2 der gehaltenen Torschüsse in der gesamten Liga individuell, nur eine Parade weniger als der Mainzer Zentner auf Platz 1, also quasi fast Platz 1, die meisten gehaltenen Torschüsse in der Liga. Und ja, hoffen wir mal, dass da am Freitag nicht allzu viele dazukommen.
Ja, definitiv. Und hat auch schon, wie du gesagt hast, er hat auch schon seine Spiele gegen den VfB gehabt. Ne? Unter anderem, er hat ihn zwar nicht gehalten, aber Silas hat meinen Elfer gegen ihn in den Heidenheimer Herbsthimmel geschossen.
Oh, ja.
Mhm. Ja, und das ist einer dieser Spieler, die sich so richtig schön reinfuchsen können in so eine Partie. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie die Wettervorhersage ist, aber wenn es ungemütlich ist, ist es, glaube ich, eher was für ihn. Blick auf das Personal beim VfB, können wir natürlich noch nicht final was dazu sagen. Pressekonferenz von Sebastian Hoeneß findet statt am Donnerstag 14 Uhr, stand jetzt zumindest angekündigt. Das heißt, könnt ihr bei uns dann natürlich nachlesen, wie sich da die Personalsituation beim VfB entwickelt hat. Immerhin, Sperren gibt es keine mehr. Ja, das heißt, auch ein Nick Woltemade ist wieder dabei. Bin tatsächlich ein bisschen gespannt oder andersrum. Ich mache mir ein bisschen Sorgen manchmal bei Jeff Chabot, weil ich irgendwie ich bin jetzt wirklich ein Laie, das ist jetzt nur aus der Distanz, aber auch in Berlin ist er dann, hat man wieder gemerkt, wieder der Oberschenkel, der zwickt, musste dann wieder ausgewechselt werden. Ich hoffe, dass man da das so steuern kann, dass nicht jetzt in irgendeinem der nächsten Spiele dann irgendwas wirklich reißt und er dann irgendwie raus sein sollte für die kommenden Wochen. Aber ich habe da volles Vertrauen, dass man da beim VfB einen Blick drauf hat. Das ist wirklich was mir dann in Berlin, wo ich direkt auch wieder zusammengezuckt bin, ne? Zuletzt gegen Bremen ausgewechselt worden, jetzt dann auch, dass das nichts ist, was da möglicherweise aufgeht. Aber ansonsten sieht das personell beim VfB eigentlich ganz gut aus.
Ja, vor allem bin ich gespannt, was er dann vorne macht. Wenn Woltemade zurückkommt, geht er wieder zurück auf Woltemade Demirovic, bringt er vielleicht doch einen Undav, gibt ihm den nächsten Startelf-Einsatz nach einem ordentlichen Spiel bei Union, Torvorlage dazu auch noch. Zweite Halbzeit nicht so viel, irgendwie groß zur Entfaltung gekommen, aber halt das Tor war sehr wichtig, schöner Abschluss. Und die Vorlage, kann ich dir jetzt gerade gar nicht unbedingt sagen, was ich da jetzt lieber sehen würde gegen Heidenheim. Ob ich da jetzt Woltemade Demirovic sehen will, vielleicht macht er ja auch Woltemade und Undav. Weil ich glaube, alle drei kriegst du nicht großartig unter, außer Überraschungs mit einer Startelf, die wir noch nie gesehen haben, unter Hoeneß bisher. Das ist, glaube ich, so die interessanteste Frage, weil ich glaube, der Rest stellt sich ja mehr oder minder von selbst auf.
Ja, denke ich auch. Hinspiel, wenn man sich das nochmal vor Augen führt, Woltemade gestartet, ganz gut, unter anderem dieses 2-1 in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, sehr schön aus dem Zentrum, aus dem Mittelkreis quasi eingeleitet, Pass raus, dann Flanke kam dann von rechts auf Mio. Also ich glaube, viel falsch machen kannst du eigentlich nicht. Zumal ich finde, das ist etwas, was den VfB auszeichnet. Also gerade in der 4 Buden an der Alten Försterei ohne Nick Woltemade, 4 verschiedene Torschützen. wenn es etwas gibt, was ich sehr, 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 sehr positiv finde aus VfB-Sicht, ist, dass der Gegner wirklich keine Ahnung hat. Die Gefahr lauert von überall, jeder kann da treffen. Und ich glaube, das wird auch für Frank Schmidt und sein Team dann durchaus schwierig. Ich bin gespannt. Mein Gefühl sagt, Undav beginnt. Vielleicht sogar Demirovic auf der Bank nach dem einen Fehlschuss. Ja. Aber ich glaube, wie gesagt, viel kannst du nicht falsch machen.
Nee, aber ich glaube auch fast. Ich glaube, Demirovic ist auch der bessere Einwechselspieler als ja. Undav vielleicht auf dem Papier. Ja, bin ich mal gespannt. Aber egal wer, das hatte ich ja vorhin auch gesagt, schönes Gefühl gewesen, gerade mal das Chabot-Tor ausgeklammert, dass halt einfach so ein paar Formschwache ihre Klasse gezeigt haben, individuelle Qualität, aber auch immer abgezogen. Mio zum Beispiel hat gefühlt auch 10 Spieltage am Stück nicht mehr so abgezogen von da außen, ein bisschen Selbstbewusstsein gezeigt. Und das kann halt helfen, weil das muss es dir ja hier und da auch in Anführungszeichen retten, wenn es vielleicht mal nicht unbedingt läuft, weil du hast sie ja endlich mal, diese individuelle Klasse auf dem Papier, die einfach besser ist als Heidenheim, die besser ist als Union, die besser ist als vieles in der Liga auf dem Papier, die ja wirklich auch mal auszuspielen, dass die wieder Spiele gewinnt, das wäre halt echt ein schönes Zeichen.
Was tippst du denn?
Ich bin sehr, sehr optimistisch und gehe mit dem einzigen Heimsieg-Ergebnis, das wir bisher hatten. Ich glaube, das war irgendwann im Januar, Montagabendspiel unter Matarazzo. Ich glaube, sogar sein erstes Spiel beim VfB auf der Bank. Damals war es ein 3-0. Also wieder 3-0.
Gut, nehme ich. Gebe dem Kleinen noch den Makel mit, den man leider halt oft hat, und würde sagen, ich würde mir so ein ganz normales, klassisches, entspanntes Heimspiel wünschen, das 3-1 endet. Das heißt, du bist die Mannschaft, die das erste Tor schießt, legst irgendwann nach, musst dann den Anschlusstreffer hinnehmen und machst kurz vor Schluss den Deckel drauf. Vielleicht so ein bisschen wie das Pokalhalbfinale gegen Leipzig, so in dem Stile vielleicht ein bisschen. Nur mit ein bisschen weniger Adrenalin und Stress für meinen Blutdruck. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Also das würde ich mir wünschen. Tippen könnt ihr natürlich auch gegen uns Amateure hier und uns zeigen, dass ihr da besser unterwegs seid. Das Wichtigste immer tippen, nicht vergessen, das ist das Ärgerlichste. Übrigens auch interessant, dass natürlich alle die dann bei Union unentschieden getippt haben, sind halt trotzdem ein Stück weit belohnt worden, auch wenn es wahrscheinlich keinen gab, der 4-4 getippt hat. Wenn es jemanden gab, der 4-4 getippt hat, meldet euch bei uns. info@meinvfb.de.
Ich sehe hier keinen. Ich sehe keinen im Tippspiel. Ne? Das würde direkt hochbloppen quasi mit der höchsten Punktzahl. Das sind alle nur bei 2 Punkten. Ein paar auf Unentschieden getippt, ich ja auch, dann kriegst du ja 2 Punkte, an sich kriegst du ja 3, wenn das Verhältnis von den Toren passt, bei Unentschieden passt es halt immer 0 Tore Unterschied, deswegen haben sie da nur 2 Punkte gegeben jeweils, aber es haben ein paar auf 2 Punkte getippt, es hat mir nicht viel geholfen, Platz 596, aber immerhin mal wieder 2 Punkte mitgenommen.
Ich glaube, das Minimalziel unter den ersten 600, das ist drin, ja. Das kannst du noch halten. Ja, also macht da gerne mit. Ihr seht, es macht uns auch großen Spaß, uns da selbst auch manchmal zu kasteien. Und wenn das euch auch Spaß macht, dann umso besser. info@meinvfb.de, natürlich auch die E-Mail-Adresse für Wünsche, Anregungen, Kritik und sehr gerne auch Lob. Und natürlich auch könnt ihr uns überall auf allen Social-Kanälen folgen, @meinvfb. Lasst uns gerne Sternchen, Daumen hoch da und macht gerne Gebrauch von unserem Abo-Angebot, das wir für euch haben, wir haben es in den vergangenen Wochen schon ein paar Mal erzählt, bei uns wird sich da ein bisschen was tun, aber es ist gerade ein Angebot, das ihr eigentlich nicht ablehnen könnt, bei uns vorliegen. Packen wir euch in die Shownotes, wie immer, schaut da rein und bedanken uns für die Treue an der Stelle, wie immer. Und ich, Felix, bedanke mich an der Stelle ganz herzlich bei dir, dass du nach deinen stressigen letzten Wochen Zeit genommen hast, mal wieder ein Stündchen über den VfB zu reden.
Sehr gerne. Wurde problemlos freigeschaufelt, auch im neuen Bereich, wo ich jetzt gerade sitze. Geht sich alles sehr gut aus aktuell.
Und wir hoffen, dass sich das auch für den VfB gut ausgeht am Freitagabend. Darüber sprechen wir dann in der nächsten Woche, wenn der VfB dann gegen Heidenheim gespielt haben wird und dann zum FC St. Pauli reist am übernächsten Wochenende. Aber eins nach dem anderen, jetzt erstmal Heidenheim. Schönes Wochenende und bis nächste Woche.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.